Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 1. November 2024 mit
Putins Palast,
einer skurrilen Nachricht,
Arbeitszeiten,
Georgien,
Bürgergeld,
Antonio Guterres,
dem automobilen Untergang des Abendlandes.
Sehr gut, ich bin froh, dass du das machst. Shamjaf zur COP16,
Krankschreibungen,
einer guten Nachricht,
dem Börsenticker,
einem Limerick der Woche,
Katrin Rönicke
und Holger Klein. Ich fange mit der skurrilen Nachricht an. Die skurrile Nachricht dieser Woche lautete: Stormy Daniels bei Hexenzeremonie in Salem, Massachusetts geehrt. Das schreibt der Guardian. Mhm. Und Stormy Daniels, die, wie es so schön in dem Artikel heißt, Adult Film Actor, was man ruhig mit Pornodarstellerin übersetzen kann, das hat Google Translate tatsächlich auch gemacht, wurde bei einer Halloween-Zeremonie, die gestern in Salem, Massachusetts stattgefunden hat, mit dem Salem Witches Women of Power Award ausgezeichnet. Wahnsinn, ne? Das ist ein Preis, der geht an Frauen, die für Stärke, Intuition und auch Magie stehen. So.
Magie.
Und da hat es bei mir kurz geklingelt, weil war da nicht was Stormy Daniels? Und es stand dann auch in dem Artikel, dass sie den Preis tatsächlich auch bekommt, weil sie eine praktizierende Hexe sei.
Ja, was man auch daran sieht, dass sie Donald Trump in die Schuld gehext hat.
Und was man auch daran sieht, dass eine Hexenjagd auf sie gemacht wurde. Punkt für schon dich. Zwei Hinweise. Nein, tatsächlich war es so, sie war schon mal vor Gericht, wo ihr, naja, ich sag mal, ihre psychische Verfassung sozusagen in Zweifel gezogen wurde, weil sie eben an so paranormales Zeug glaubt und auch behauptet, sie könnte mit Toten reden. Mm. Und das hat sie tatsächlich auch zugegeben und hat auch zugegeben, dass sie schon mal einem Poltergeist begegnet sei.
Donnerwetter.
Das war 2022. Und jetzt, zwei Jahre später, hat sie quasi ihren Kreis gefunden und ihren Preis bekommen. Sie hat sich bei den Hexen mit den Worten: Meiner Meinung nach sollte diese Auszeichnung andere dazu inspirieren, ihre Meinung zu äußern und sich nicht zum Schweigen bringen zu lassen, entgegengenommen. Was ja gut ist.
Ja.
Trotzdem nochmal zur Einordnung. Also wenn zum Beispiel gestern auf dem Brocken war ja auch Walpurgisnacht und ich glaube, da kommen auch so Hexen zusammen und machen irgendwelchen Quark.
Ja.
Das und feiern ist so und so.
Naturreligionsgedöns ist das im Wesentlichen jedenfalls.
Ja. Ich glaube, die auf dem Brocken sind eher so verkleidet und sehen das als ein Spiel. Also ich weiß gar nicht, wie viele das da so richtig ernst meinen, ehrlich gesagt.
Ja, okay.
Aber das, was da gestern in den USA stattgefunden hat, wo Stormy Daniels dann auch geehrt wurde, das ist schon ziemlich ernst. Also es gibt auch Studien, die zeigen, dass fast die Hälfte der BürgerInnen in den USA an Geister glauben. Mhm. Und nicht wenige halten sich tatsächlich für Hexen. Und es gibt da auch einen starken Anstieg. Also das sind so Umfragen, die werden immer mal wieder gemacht, alle paar Jahre. Und in den 90er Jahren war es gerade mal ein Viertel, also die Hälfte von heute, die an Geister geglaubt haben. Also es glauben immer mehr Leute an Geister. Und es könnte sein, dachte ich so, dass dieser Anstieg vielleicht auch mit den sozialen Medien zusammenhängen könnte.
Nein.
Weil,
Entschuldigung,
Hashtag Witchtalk. Hast du das schon mal gesehen?
Nee, aber ach, kommt doch endlich mal auf mit Hashtag Dingstalk. Das macht mich völlig fertig. Ich möchte bitte, ich denke, aber an solchen Stellen denke ich immer an meinen alten Chef bei Fritz Konrad. Ich war ja in meiner frühen Phase bei Fritz nicht nur Moderator, sondern auch Online-Redakteur. Also wir haben einer der beiden Leute, die im Radio über dieses neue Ding Internet geredet haben. Und mein Chef war so ein Soziopath. Also ich mochte ihn sehr, einer der besten Chefs, die ich je hatte, muss ich dazu sagen. Und der hat immer zu uns gesagt, oh, hättet ihr das mit dem Internet nicht 10 Jahre später erfinden können? Und ungefähr so fühle ich mich dieser Tage mit Mitte 50, wenn es um so Sachen wie Hashtag Dingsbumstalk geht.
Witchtalk. Witchtalk ist...
Es ist egal, ist alles Talk.
ist halt sehr reales Phänomen,
Ja.
weil da sind wirklich Leute mit hunderttausenden Followern als Hexen unterwegs und teilen dann dort so Rituale und Zaubersprüche, Rezepte für Tränke, Anleitung fürs Handlesen, sowas. Und die Leute lieben das. Also das geht wirklich steil auf TikTok.
Ja, ich finde das wenig verwunderlich, dass es so kommt oder dass es so ist. Denn ich habe, das muss schon wieder 5 Jahre her sein, mal ein Buch gelesen von einem Autor, der heißt Kurt Anderson. Und dieses Buch heißt Fantasyland.
Fantasyland.
500 Jahre Realitätsverlust, die Geschichte Amerikas neu erzählt. Und wenn man das gelesen hat oder die diversen Interviews, gibt es mit Sicherheit auch noch online, wenn man mal ein bisschen sucht, die diversen Interviews mit Anderson hört,
Ich glaube, der war auch
dann,
mal bei Ezra Klein. Ich guck mal, ob ich das finde.
das kann sein, ich glaube, der war sogar im Deutschlandfunk, inklusive Voice-Over oder sowas. Also wenn man sich nur die Interviews anhört, die er gegeben hat, zwei, sagen wir mal, man muss das Buch nicht unbedingt lesen, das Buch ist dann
Sehr
nochmal
dick.
absurd.
Aber ja.
Weiß ich nicht, war Kindle,
Also.
E-Book, dann wundert einen eigentlich nichts, was diesbezüglich in den USA passiert.
Ja, voll. Also das fand ich dann auch noch mal, vor allem, weil da gibt es so diese eine Stelle, wo er auch erzählt, dass selbst so Leute wie Oprah Winfrey total dazu beigetragen haben, dass so Alternativmedizin, da gab es tatsächlich einen Dr. Oz, der immer wieder bei Oprah Winfrey aufgetreten ist,
The
dass
Wizard
die,
of Oz.
ja, da, Dutzende Male und da seinen Quark erzählt hat, also wie man auf magische Weise Pfunde verliert und sowas. Und das fand ich auch nochmal sehr beeindruckend, weil das wirklich so tief da drin ist. Also wirklich so ein Millionenpublikum bekommt. Ja.
Ja, das ist natürlich auch Ausfluss oder Auswuchs. Das ist natürlich auch Auswuchs der Meinungsfreiheit in den USA oder überhaupt der Meinungsfreiheit, wo auf einmal alles als Meinung gilt. Und das hast du ja auch, es gibt ja auch so eine deutsche, ich glaube, hatten wir das nicht sogar bei Übermedien oder was Korrektiv, so eine deutsche TikTok- und Insta-Influencer-Szene, die auch lauter so Hokuspokus-Medizin, Pseudomedizin, Pseudowissenschaft verbreiten und dazu auch immer sagen, ihr müsst natürlich selber wissen, ob es für euch gut ist. Was ja auch nichts anderes ist, als zu sagen, ich habe hier eine Meinung, kannst du teilen, kannst du lassen. Aber sie ziehen es halt so auf, als wäre das irgendwie schon Fakten untermauert. Zumindest mir hat es geholfen. Der Nachbarin der Hupenputze meines Tretbootchefs hat es auch geholfen. Dann scheint es ja wohl zu helfen. Also
Naja.
das ist so, es wundert mich nicht.
Nee.
Was mich auch nicht wundert, ist die 4-Tage-Woche. Also da haben wir immer wieder diese Diskussion, ne? 4-Tage-Woche statt 5-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Da sind natürlich die Arbeitgeber maximal dagegen, weil die glauben, dass nur wenn man möglichst lange anwesend ist, man auch einigermaßen okaye Arbeit abzuliefern vermag. Darum darf man ja jetzt auch nicht mehr im Homeoffice arbeiten. Am liebsten würden sie alle wieder in die Betriebe zurückkommen, bla 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 bla. Blick nach Island. Vor 4 Jahren hatte Island eine 4-Tage-Woche eingeführt. Davor haben sie 5 Jahre lang so Pilotversuche gemacht. Was sie gemacht haben, genau genommen ist, sie haben die Wochenarbeitszeit reduziert von 40 auf 36 Stunden. Mehr als die Hälfte der isländischen Angestellten haben das Angebot angenommen. Und gerade ist eine neue Studie erschienen, mit demselben Ergebnis, das bei im Grunde allen solchen Versuchen immer und immer wieder rauskommt. Siehst ja auch immer wieder in der Zeitung so Meldungen. Mittelständisches Unternehmen in Süddeutschland hat 4-Tage-Woche eingeführt, ist super zufrieden, alles läuft prima. Das Ergebnis, was da rausgekommen ist, ist, wie gesagt, wie immer, für dasselbe Geld weniger zu arbeiten, ist kein Problem. Fast 2 Drittel der Leute in Island waren zufriedener als vorher. Wo mehr Frauen arbeiten, sind es sogar fast 3/4 der Leute. Insgesamt, das ist eine geile Zahl, insgesamt haben 97% der Isländer eine gute Work-Life-Balance, sagen sie. Und mehr als die Hälfte sagt, weniger Stunden zu arbeiten hätte die Work-Life-Balance sogar verbessert.
Ich finde 36 Stunden noch ganz schön viel, ehrlich gesagt.
Da müssen wir dann später drüber reden, aber ja. Naja, das Problem an dieser Stelle ist, dass sie natürlich jetzt sagen werden, ja, aber wir haben ja sowieso schon 35 Stunden sehr häufig. Das ist ja alles überhaupt nicht vergleichbar. Was ich für Quark halte, aber das wird das Einfallstor für Kritik sein. Geht noch ein bisschen weiter. Also 42% der Leute berichten davon, dass sie weniger Stress haben. 6% sagen, es ist stressiger geworden. Ist auch ganz interessant, sind wahrscheinlich dann die, die so Arschlochchefs haben. Arbeiten, schneller arbeiten.
Das muss fertig werden.
Genau, genau. Okay. Und trotzdem, letztes Jahr ist die isländische Wirtschaft um 5% gewachsen und die Arbeitslosigkeit lag bei gut 3%. Die Besonderheit hier scheint mir zu sein, also kommt es aus der Studie raus, dass die Arbeiterschaft, zumindest der größte Teil der Arbeiterschaft, gefragt worden ist, wie genau sie denn die Arbeitszeitreduktion ausgestalten sollen. Mhm. Also wie hättet ihr es denn gern? Ne? So früher kommen, später gehen, montags, dienstags, mittwochs frei, keine Ahnung was. Ja, hat gut funktioniert. Und weil es gerade so schön dazu passt, der Deutschlandfunk hat eine kleine Argumentationshilfe veröffentlicht zum Thema Bürgergeld. Der Titel lautet, ein bisschen sperrig, Politiker-Aussagen zum Bürgergeld und was dahinter steckt.
Ach, cool.
Teil des Untertitels ist, wir prüfen, was an den gängigsten Behauptungen dran ist.
Ach.
Ich fasse zusammen. Also, Bürgergeldbeziehende wollen nicht arbeiten. Nein. Es lohnt sich eher, Bürgergeld zu beziehen, als zu arbeiten. Nein. Schärfere Sanktionen bei Arbeitsverweigerungen sorgen für höhere Quote bei der Arbeitsvermittlung. Unbelegt. Das Bürgergeld ist zu hoch und für den Staat zu teuer geworden. Nein. So, dieses eine unbelegt ist für politische Diskussionen immer synonym mit Nein. Weil auch Politikerinnen und Politiker, die irgendwas behaupten, sind beweispflichtig. Das vergisst man immer allzu leicht. Die dürfen, also auch die Kolleginnen und Kollegen, JournalistInnen vergessen das allzu oft. Da darf ein Politiker einfach irgendwas behaupten. Und zu behaupten, schärfere Sanktionen sorgen für eine höhere Quote bei der Arbeitsvermittlung, das ist gefälligst zu belegen. Das ist eine schwerwiegende Behauptung. So, sagt aber keiner, sagt niemand. Ich habe noch nie irgendwie in so einer Talkshow dann irgendwie einen dieser Hosts sagen hören, ja, aber Herr Merz, wie kommen Sie darauf?
Ja.
Und dann wird Merz natürlich sagen, darauf deuten alle unsere Zahlen hin. Und dann kann man immer noch sagen, präsentieren Sie die doch bitte mal, ich kann Ihnen das nicht glauben.
Mhm.
Ja? Ist auch noch nicht mal irgendwie ein Affront oder so. Ja. Es ist natürlich jetzt ein bisschen ausführlicher dargestellt als mit meinem Nein, Nein, unbelegt Nein. Wer es lesen mag, der kann es ja lesen.
Blicken wir nochmal ins Ausland und zwar nach Georgien. Das ist das Land, aus dem Chachapuri kommt und auch eine tausende Jahre alte Weintradition gibt es dort. Also kulinarisch will ich eigentlich schon lange mal dahin. Aber auch sonst zieht mich so ein bisschen dahin, weil es am Schwarzen Meer liegt. So eingequetscht zwischen Aserbaidschan, Armenien und Russland. Ein kleines Stück Grenze auch noch mit der Türkei. Einfach total spannender Ort auch. Und direkt gegenüber, also auf der anderen Seite des Schwarzen Meeres, liegt das kleine Moldau. Und diese beiden Länder, Georgien, Moldau und dann auch noch die Ukraine, das sind ja seit letztem Jahr aktuelle Beitrittskandidaten für die Europäische Union. Und die drei waren diese Woche auch Thema. Weil die EU-Kommission, die legt jedes Jahr einen sogenannten Erweiterungsbericht vor. Da geht es vor allem um den Fortschritt, den die Länder, die gerade Beitrittskandidaten sind, darunter viele vom Balkan, also Albanien, Montenegro und so, aber eben auch seit letztem Jahr Moldau, Ukraine und Georgien, ja, wie die gerade so dastehen und wie die sich so schlagen, was machen die außenpolitisch so, wie sieht's innenpolitisch aus, wie... Bei der Ukraine zum Beispiel ist ja immer das Thema Korruption. Wie ist die Korruptionsbekämpfung vorangegangen und so weiter. Und während die EU-Kommission aktuell davon ausgeht, dass sie nächstes Jahr, also 2025, mit der Ukraine und mit Moldau den nächsten wichtigen Schritt gehen, nämlich inhaltliche Verhandlungen, sieht es für Georgien gerade eher schlecht aus. Der hohe Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell, der hat am Mittwoch bei der Vorstellung des Berichts gesagt, man kann nicht einfach weiter Beziehungen zu Russland unterhalten oder versuchen, so weiterzumachen wie bisher und erwarten, dass das Land EU-Mitglied wird.
Ja.
Er hat jetzt hier nicht direkt Georgien genannt, aber alle, die im Raum saßen, wussten, dass er Georgien meint, vielleicht auch noch ein bisschen Serbien. Serbien ist ja auch Beitrittskandidat, ja, und hat das gleiche Problem sozusagen. Und jedenfalls sind wir da eigentlich dann schon mitten in den politischen Machtkämpfen in Georgien angekommen. Da waren am Wochenende tatsächlich Wahlen, Parlamentswahlen. Und nationale, aber auch internationale BeobachterInnen gehen gerade davon aus, dass die Wahlen massiv manipuliert worden sind. Es gab Berichte von JournalistInnen, aber auch von freiwilligen WahlbeobachterInnen, dass sie bedroht wurden vor Ort. Die Wahl sei vielerorts gar nicht geheim gewesen, weil die Wahllokale so überfüllt waren, dass man auf den Stimmzettel der anderen Leute einfach draufschauen konnte. Und eine NGO, die vor Ort war, hat berichtet, dass teilweise WählerInnen zwei Stimmzettel erhalten hätten und auf dem einen sei der georgische Traum schon angekreuzt gewesen.
So. Georgischer Traum ist deren rechtsextreme Partei, ne?
Jein, also genau. Ich meine, ich hole ein bisschen aus zum georgischen Traum. Das ist eine Partei, die regiert auch gerade in Georgien und die wurde 2012 gegründet von Bizina Ivanishvili. Das ist ein Milliardär. Ein Milliardär, dessen Briefkastenfirmen unter anderem auch schon in den Panama Papers und auch in den Offshore-Leaks schon aufgetaucht sind. Und der war eigentlich mal sowohl politischer Unterstützer als auch finanzieller Mäzen der, man könnte sagen, der georgischen Demokratie. Also damit ist er mal angetreten und nach Georgien überhaupt zurückgekommen. Der hat sein ganzes Geld in Russland gemacht, deswegen, der war lange in Russland, aber ist dann nach Georgien zurückgekommen und hat nach der Rosenrevolution 2003 versucht, den Aufbau des Landes unter Präsident Saakaschwili zu unterstützen. Der hat da, weiß nicht, neue Stiefel für fürs Militär bezahlt, neue Autos für die Polizei. Der hat aber auch mehr Geld für die Abgeordneten im Parlament bereitgestellt, damit die wiederum nicht so leicht zu bestechen sind. Also der wollte wirklich dieses Land aufbauen, aus dem er selber auch stammt. Dann kam der Kaukasuskrieg. Das war ja dieser Krieg, wo die sogenannten Republiken Südossetien und Abchasien sich von Georgien trennen und Russland zuwenden wollten. Und irgendwie über diesen Krieg haben sich Saakaschwili und Ivanishvili überworfen. Und da hat eine Fehde begonnen, die bis heute anhält und die, kann man sagen, das Land ganz schön destabilisiert. Und man muss es auch direkt dazu sagen, also der damalige Präsident Saakaschwili, der ist mit Sicherheit eine schwierige Figur. Ja, also der hat 2007 Proteste gegen die Regierung gewaltvoll niedergeschlagen. Auch das fand schon der Ivanishvili nicht gut und das haben sich in der Bevölkerung auch viele gemerkt. Also der wäre jetzt auch keiner, der die Opposition im Land irgendwie einen könnte. Das hat er mal gehofft und ist deswegen zurückgekommen 2021, ist aber sofort im Gefängnis gelandet. Und Ivanishvili, also der Gründer des georgischen Traums, der hat diese Partei vor allem gegründet, um zu verhindern, dass Saakaschwili in dem Land nochmal irgendwie was zu sagen hat. Und dann wahrscheinlich zunehmend, also 2012 gegründet, das ist 12 Jahre her, zunehmend auch, um das Land nach seiner Vorstellung zu formen. Meistens im Hintergrund, also er war kurz mal Premierminister von 2012 bis 2013, blieb aber eher so im Hintergrund und gibt auch seltene Interviews. Also es gibt eigentlich kaum Interviews mit ihm, wo er mal so seine Motive benennt. Meistens sind irgendwelche anderen Leute im Vordergrund und Premierminister oder Ministerpräsidenten und lenken sozusagen das Land oder beziehungsweise er eben als, wie es so schön heißt, Galionsfigur im Hintergrund so. Und der Spiegel hatte gerade ein sehr ausführliches Porträt über Ivanishvili. Also gerade ist gut, es war noch vor der Wahl, Anfang September, leider hinter Paywall. Aber ich fand es ziemlich gut, weil das nochmal so eine ganz konkrete Frage untersucht, die man ganz oft gehört hat jetzt in der Woche, dass in Georgien sozusagen die russlandfreundliche Partei gewonnen hätte bei den Wahlen. Und ob diese Partei wirklich so russlandfreundlich ist oder was da eigentlich los ist, das ist, wenn man diesen Spiegelartikel gelesen hat, gar nicht mehr so klar. Also ja, diese Partei geht jetzt selber brutal gegen proeuropäische Proteste vor. Es gab, da hatte ich auch von berichtet, gerade Anfang des Jahres ein Gesetz gegen sogenannte ausländische Agenten. Dagegen gab es auch große Proteste und das Vorbild ist sehr stark dieses Gesetz gegen ausländische Agenten in Russland, was ein Anfang war, um eben NGOs, die irgendwie Geld aus dem Ausland zu bekommen, zu unterdrücken. Dann haben sie ein Gesetz gegen LGBTQI-Personen erlassen, also die Homo-Ehe ist verboten, Homosexuelle dürfen nicht mehr adoptieren und Transpersonen dürfen nicht trans sein, also letztendlich eigentlich.
Das sind doch durchgehend russische Verhältnisse.
Eben, also diese ganzen Politiken sind wie von Russland abgeguckt. Also es klingt alles nach Russland und dieses wir schlagen proeuropäische Proteste nieder, wir verhalten uns so, dass die EU sagt, nee, so wird man nicht Mitglied bei uns, spielt natürlich auch Russland in die Hände. Aber ob das jetzt ein Putin-treuer Oligarch sozusagen ist, also wie gesagt, der hat in Russland tatsächlich sein Geld gemacht in den 90er Jahren, hat er da eine Bank gegründet, die dann eine der größten Banken in Russland wurde. Der hat auch dafür gesorgt, dass Boris Jelzin Präsident geworden ist, was so als die, wie nennt man das, Geburtsstunde der typischen russischen Oligarchen gilt. Also Leute mit Milliarden in der Tasche bezahlen irgendwelche Kampagnen und machen dann Präsidenten so. In den USA passiert ja gerade übrigens Ähnliches. Ich finde, auch da könnte man anfangen, von Oligarchen zu reden. Gleichzeitig ist er nach Georgien zurückgekommen und hat zu einem Vertrauten von ihm gesagt, ich zitiere das mal, als ich Putin das erste Mal im Fernsehen sah, merkte ich gleich, der wird uns das Leben schwer machen und packte die Koffer. Zitat Ende. Das heißt, der hat eigentlich gar nicht so viel Bock auf Putin gehabt, ist deswegen auch aus Russland weggegangen und eben wieder zurück nach Georgien gekommen. Deswegen stellt sich die Frage, ist er eigentlich pro-russisch oder nicht? Der Spiegelartikel bietet jetzt keine finale Antwort, aber viele, viele Puzzleteile dazu. Und ein Puzzleteil ist, dass die Regierung in Georgien auch ein Gesetz verabschiedet hat, auch im Frühling, also wo dieses Anti-LGBTQ-Gesetz und auch das ausländische Agentengesetz verabschiedet wurde. Ein Gesetz noch dazu, das, ich zitiere den Spiegel, es ermöglicht, steuerfrei Offshore-Gelder nach Georgien zu verschieben. Und das ist ganz interessant, weil es sieht halt so ein bisschen so aus, als würde der Milliardär versuchen, Georgien zu einer Steueroase zu machen, auch für die russische Elite, mit der er garantiert sehr gut vernetzt ist. So, und wenn man das dann alles zusammennimmt, dann, das wäre jetzt meine These nach all dem, was ich gelesen habe, geht es vielleicht gar nicht so sehr um Kremltreue oder russlandfreundliche Politik, sondern vor allem ums Geld. Und darum ein Paradies für Milliardäre, vielleicht auch gerade aus Russland zu schaffen, die ja auch in der EU sanktioniert werden teilweise. Also viele Oligarchen aus Russland sind ja mit Sanktionen belegt, können sich hier nicht mehr ganz so frei bewegen oder können das, ihr Geld nicht mehr ganz so frei hier bewegen wie früher. Und da sozusagen so eine Art Offshore-Paradies für diese Leute zu schaffen, um selbst auch davon zu profitieren, das scheint die Intention dieses Milliardärs zu sein, wofür er dann natürlich aber auch an der Macht bleiben muss und dafür dann wiederum all die autokratischen Mittel anwendet.
Ja, weil das ist ja im Grunde, also wenn man das mal von Russland trennt und also wenn man Russland jetzt mal komplett ignoriert in dieser ganzen Konstellation, dann ist ja letztendlich diese Gesetzgebung, anti-queere Gesetzgebung und was sie alles gemacht haben, ausländische Agenten und sowas, das ist ja letztendlich ein, ja, im Grunde ist das ein Rückgriff auf dieses Playbook, das frustrierte Männer letztendlich anspricht oder politisch ausbeutet. Und das funktioniert in der Bundesrepublik ja auch sehr gut. Und frustrierte Männer auszubeuten funktioniert immer sehr, sehr gut mit anti-westlichen Haltungen, also mit antiliberalen, mit anti-westlichen Haltungen, also alles, wofür der Westen steht, ne? Liberalismus, Pluralismus und solche Sachen. Und das ist ja gleichzeitig das, was solche Phänomene wie die AfD, wie diese Wagenknecht-Vereinigung hervorbringt, die ja letztlich auch, ich sag mal, so ein, ja, wird häufig als die Kehrseite der Globalisierung oder als eine Reaktion auf die Globalisierung verstanden. Und zur Globalisierung gehört natürlich auch der Export eben dieser Werte, des Pluralismus und so weiter, also dieser westlichen Werte. Das würde funktionieren, ja.
Ja, es passt vor allem auch deswegen, finde ich, ganz gut, weil dieses Muster, ich habe kurz die USA so ein bisschen mitgenannt, gerade was Oligarchen und diese Einmischung angeht, aber ich habe das Gefühl, dass man das Muster bei Donald Trump auch sehen kann. Der will eine Autokratie errichten, aber nicht, weil der irgendwelche krassen politischen, weiß ich nicht,
Ja.
Interessen mit Russland oder sonst irgendwas hätte,
Nur
sondern
so
einfach.
einzig seine Interessen verfolgt, ja.
Genau, um Geld zu
Ja.
machen, um seine Milliardärsfreunde zufriedenzustellen. So sieht es halt gerade auch ein bisschen in
Naja,
Georgien aus.
es gibt so eine, im Grunde so ein übergeordnetes Ding, ne? Und das funktioniert in Russland, das funktioniert in den USA und das funktioniert in Georgien. Und bei Georgien Und Serbien wahrscheinlich genauso, wobei da auch noch dieser vollkommen hirnverbrannte Amselfeld-Nationalismus eine Rolle spielt. Bei denen spielt es Putin in die Hände,
Ja, deswegen unterstützt er
ohne
die
dass es
sicher,
unbedingt
ne?
darum geht, den in die Hände zu spielen. Ja, ich verstehe schon. Ja,
Aber die Frage
ja.
ist auch, es gibt halt keine Nachweise jetzt in dem Sinne, dass irgendwie Georgien, also das war auch nicht, es gibt keine Belege, dass der besonders Kreml-treu wäre, dass der besondere Verbindungen zu Putin hätte oder irgendwas. Das hat vielleicht wirklich einfach andere Gründe, ja.
Putin, super Stichwort. Es gibt so eine App, die heißt Strava. Die Wikipedia beschreibt Strava als ein soziales Netzwerk zum internetbasierten Tracking sportlicher Aktivitäten wie Radfahren, Joggen, Schwimmen, Skifahren, Rudern und Krafttraining. Das Ding kannst du benutzen, habe ich auch eine Zeit lang gemacht, um so deine Fahrradrouten nachzuhalten. Das kannst du auf privat stellen, das kannst du aber auch auf öffentlich stellen, weil es ja ein soziales Netzwerk. Wer es auf öffentlich stellt, zeigt halt gerne anderen, was er macht und zeigt ihnen notwendigerweise auch, wo er es macht und wann er es macht. So. Le Monde in Frankreich, französische Zeitung, hat sich das Ding mal vorgenommen, hat da tief drin rumgegraben und hat öffentliche Profile gefunden von Leibwächtern mächtiger Menschen. Und zwar besonders von Frankreichs Präsident Macron, US-Präsident Biden, Donald Trump und Wladimir Putin. Weil nämlich deren Bodyguards immer genau da joggen gehen, wo ihre Chefs gerade sind. Riesige Sicherheitslücke. Ja. Der Witz ist, Le Monde hat dazu zwei Leute gebraucht, um das auszurecherchieren. Zwei Leute haben das gemacht. Nicht ein riesiges Recherchenetzwerk, ein Geheimdienst oder sonst wie. Nur zwei Reporter, die da gesessen haben. So, der Treppenwitz ist, es gibt in Russland diesen einen riesigen Palast, 1 Milliarde soll der gekostet haben, direkt am Schwarzen Meer. Gibt es auch eine große Videodokumentation dazu von Alexei Nawalny, diesem Putin-Kritiker, der erst vergiftet, dann in den Knast geworfen, da dann mutmaßlich vom russischen Staat ermordet worden ist. Von diesem Palast wird seit ein paar Jahren behauptet, der würde Putin gehören. Der bestreitet das natürlich, weil der will ja Diener seines Volkes sein und nicht Diener seiner selbst. Was es auch noch gibt, ist eine Datscha. Ein Ferienhaus, und zwar am Lagoda-See. Das ist dicht an der finnischen Grenze. Diese Datscha ist seit fast 10 Jahren bekannt. Und das ist jetzt nicht so, was wir unter einer Datsche verstehen, ne? Sondern es ist ein bisschen üppiger. Und zwar so üppig, dass T-Online schreibt, Luftaufnahmen der gesamten Liegenschaft würden eine außergewöhnliche Dekadenz offenbaren. Auch das Ding wird Putin zugeschrieben. Auch das streitet Putin ab. Blöd jetzt. Auch Putins Leibwächter posen auf Strava rum. Und zwar so, dass Le Monde in der Lage war, vorherzusagen, wo Putin und Nordkoreas Diktator Kim sich wirklich treffen würden, während alle Welt noch gedacht hat, sie kämen nach Wladiwostok. Tatsächlich waren sie dann in Blagoweschensk. So, weil nämlich die Typen, also Putins Leibwächter, halt auch gerne da rumjoggen, wo Putin sich offiziell aufhält. Aber eben auch um die Datsche herum, um den Palast herum und in Blagoweschensk. Weil nämlich immer, wenn Putin irgendwo hinfährt, fahren seine Leibwächter vor und checken da so die Sicherheitslage und gehen dann immer joggen und posten das schön im sozialen Netzwerk. Geil, oder?
Super.
Total schöne Geschichte. Das gibt es bisher in Le Monde erschienen drei Teile dieses Berichts darüber. Ich weiß nicht, wie viele noch erscheinen. Einer über Macron, einer über Biden. Und einer über Putin. Wahrscheinlich kommen da noch ein paar mehr Sachen bei rum.
Ich bin gespannt. Ja, wir können eigentlich auch weiter bei Putin bleiben. Die Brücke ist Antonio Manuel de Oliveira Guterres, der Generalsekretär der Vereinten
Ist es nicht einer von
Nationen.
unseren Spendern aus dem Abspann?
Nee, aber so ähnlich, ne? Der steht gerade sehr, sehr, sehr in der Kritik. Zum Beispiel hat der Vorsitzende der Heinrich-Böll-Stiftung vergangene Woche auf Twitter geschrieben, er sei sprachlos. Und es geht offensichtlich nicht mehr um Menschenrechte und Völkerrecht. Darunter hatte er ein Video verlinkt, was am Rande des BRICS-Treffens letzte Woche in Russland entstanden war. Davon hatte ich ja schon berichtet. Und darin ist Alexander Lukaschenko, der Präsident von Belarus, oder der Diktator von Belarus, um es besser auszudrücken, und Antonio Guterres, die sich umarmen. Ja, das hat nicht nur Jan-Philipp Albrecht auf die Palme gebracht, es gab weltweit Kritik, also an diesem Video überhaupt, dass der UN-Generalsekretär zu diesem BRICS-Treffen nach Russland gereist ist. Er wird da in den sozialen Medien als Schoßhündchen von Putin porträtiert und auch aus der Ukraine kam sehr, sehr viel Unmut darüber, den Marie-Agnes Strack-Zimmermann, glaube ich, ganz gut zusammengefasst hat, die nämlich geschrieben hat, die UN-Führung von Antonio Guterres ist ein blamabler und wirkungsloser Schatten ihrer selbst. Guterres lehnte eine Einladung der Ukraine zum Friedensgipfel mit 92 Ländern ab, macht aber bei BRICS den Kotau vor Diktatoren und Kriegsverbrechern. Zitat Ende, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und ich habe gemerkt, wie ich seitdem, dass ich also das so mitbekomme, es gab ja auch vorher schon viel Kritik wegen Israel, also aus Israel kam ja auch die Ausladung, oder beziehungsweise er sei eine unerwünschte Person und er dürfte nicht mehr nach Israel einreisen, nachdem er nicht genug den Angriff des Irans auf Israel verurteilt hatte, was er nachgeholt hat, aber er ist trotzdem noch nicht, also er darf immer noch nicht wieder einreisen. Und ich versuche so ein bisschen eine Haltung zu all dem gerade zu entwickeln, weil ich eigentlich Antonio Guterres total lieb gewonnen hatte, habe ich dann gemerkt. Also sowohl während der Corona-Pandemie als auch tatsächlich nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine, den er immer klar verurteilt hat, als auch in Sachen Klimakrise, wo er wirklich gefühlt jede Woche mindestens einmal ganz klar und ganz deutlich Kritik daran äußert, wie wir gerade in diese Katastrophe reinlaufen als Welt. Also ich habe den wirklich als einen Mann wahrgenommen, der für alle Menschen in dieser Welt das Beste will. Und das steht auch in seinem Twitter-Profil. Da steht, wir werden niemals aufgeben, diese Welt für alle Menschen überall auf der Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und ich glaube ihm das. Also ich glaube, ich nehme ihm das wirklich ab. Weil, wenn man sich so anguckt, was er immer alles kommentiert, und er kommentiert sehr, sehr viel und ständig und ist wirklich viel unterwegs natürlich, dann mahnt er vor allem die Einhaltung internationalen Rechts an und auch internationaler Verträge, weil es gibt jede Menge internationale Verträge, die viele Staaten unterschrieben haben und alle, die sich daran nicht halten, obwohl sie es unterschrieben haben oder auch nicht, die kritisiert er. Also alle. Also auch Israel, aber auch Putin und auch die Hamas, um jetzt mal nur drei zu nennen, die gerade, glaube ich, viele sehr stark triggern. Und er weist eben aber auch auf die Situation in Sudan hin, ja, und setzt sich für Frieden in Kolumbien ein. Also er ist jetzt halt wirklich nicht irgendwie, dass man sagt, da hat er irgendwas nicht mitbekommen oder so. Und er selber hat sich auch nochmal zu dieser Teilnahme an dem BRICS-Treffen geäußert und hat zwei Dinge gesagt. Nämlich das erste, diese Staaten, die sich da getroffen haben, repräsentieren fast die Hälfte der Weltbevölkerung. Womit er natürlich sagen will, wie soll ich als UN-Generalsekretär da bitteschön nicht teilnehmen, wenn die das machen? Und er hat gesagt, jetzt zitiere ich ihn einfach, bei meinem Treffen mit Präsident Putin betonte ich, dass die russische Invasion in der Ukraine eine Verletzung des Völkerrechts darstellt. So. Und dann kann man sehr pingelig werden und sagen, zum ersten Punkt zum Beispiel, naja, also China und Russland oder deren Präsidenten repräsentieren nicht ihr Volk, weil das sind Diktaturen und die sind gar nicht gewählt. So. Aber ich finde, dass er einen Punkt hat. Also ich meine, es war ja nicht nur er, der dort gemahnt hat, dass dieser Krieg durch Russland beendet werden muss in der Ukraine und er spricht es wirklich deutlich an, sondern China und Indien haben bei diesem Treffen auch zu einem Frieden in der Ukraine aufgerufen und da haben auch alle verstanden, dass sie dabei Russland adressieren. Und ich finde, die entscheidende Frage ist, ob Guterres, indem er da jetzt teilgenommen hat, und das ist der Vorwurf der Leute, die ihn gerade so kritisieren, hat er die Bemühungen, Putin international zu isolieren, damit konterkariert und untergraben? Oder musste er tatsächlich dort sein, um diese Chance, und sei sie noch so winzig klein, zu nutzen, Russland zu einem Ende dieses Krieges zu bewegen, zusammen mit China und zusammen mit Indien? So. Und das ist eine Frage, auf die habe ich keine klare Antwort. Ich bin zum Glück auch nicht die Generalsekretärin der UN, was ein bisschen schade ist. Also ich glaube, den Job könnte ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen.
Ja, aber wie würdest du dann mit beispielsweise Putin umgehen?
Eben.
Und dann spätestens dann müsstest du eine Antwort auf diese Frage
geben.
Wenn du jetzt behauptest, dass du mit dem Job ganz gut klarkommen würdest, musst du jetzt eine Antwort geben können.
Genau, das ist wirklich, wirklich schwer. Also die Frage ist, ist es wirklich so sinnlos, mit Putin zu reden? Das ist ja meine Haltung erstmal prinzipiell, dass es sinnlos ist, mit ihm zu reden. Andererseits, zusammen mit China und Indien, vielleicht doch nicht so sinnlos so. Also ich Ich merke halt, wie ich wirklich hadere, aber was ich nicht kann, und das ist, glaube ich, was, was ich so jetzt, ich habe eine Woche lang nachgedacht darüber, auf jedem Spaziergang gefühlt, was ich nicht kann, ist, den Rücktritt von diesem Mann zu fordern, weil er das gemacht hat. So, ich finde, man kann die Entscheidung treffen, es zu versuchen. Das ist so ein bisschen eine Haltung wie, hey, Fragen kostet nichts, mehr als Nein sagen kann er nicht. So. Dann hat man es wenigstens versucht. Und dieses Rücktrittsforderungen und auch dieses von Israel, ja, die ja tatsächlich auch im Verdacht stehen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen, also die Regierung. Das, ich finde, das trägt alles nur weiter zu der Polarisierung bei, die alle immer beklagen, die sind immer so polarisierend. Und gleichzeitig dann halt so kompromisslos zu sein und zu sagen, hä, der muss zurücktreten, finde ich wirklich drüber. Also solange der sich nicht hinstellt und sagt, so wie Donald Trump, so good people on both sides oder sowas, ja, und dann sozusagen Both-Sidism mit der Ukraine betreibt, macht er ja nicht. Er findet ja klare Worte. Solange er das nicht tut, sehe ich keinen Grund. Also ich habe einfach das Gefühl, er bemüht sich halt so gut es geht seiner Mission, nämlich dass die Welt für alle Menschen ein besserer Ort wird, irgendwie nachzukommen.
Also, diese Reaktion der Ukraine, die Reaktion Israels, dass man darf ja auch, denke ich, nicht vergessen, dass Politik auch immer ein Schauspiel ist. Das ist ein Theater, das auf einer großen Bühne stattfindet. Israel muss so reagieren, weil
Ja,
Israel gerade so ist, wie Israel gerade ist.
ich
Die
glaube
Ukraine muss so reagieren, weil die Ukraine gerade so ist, wie die Ukraine
auch. Übrigens hat,
ist.
glaube ich, aus
Das.
der Ukraine niemand den Rücktritt gefordert, was
Ah,
auch
okay.
nochmal vieles sagt, sondern das war Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Aber sie waren tatsächlich irritiert, dass er nicht zu diesem Friedensgipfel für die Ukraine
Ja.
kommt und dann aber dahin geht. So
Eben,
versteht
also
man auch.
wir reden da auch, das sind auch zwei Kategorien, über die wir da gerade reden, die wir miteinander vermengen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, das ist was ganz anderes als Staaten, die auf der Weltbühne agieren.
Ja, eben.
Strack-Zimmermann kann alles fordern, was sie will. Das hat erstmal überhaupt nichts zu bedeuten, weil die Bundesrepublik oder die Europäische Union fordern das nicht, nur weil diese einzelnen Personen das fordern. Das würde ich immer trennen. Da würde ich immer sagen, ja, fordert ihr das, fordert, was ihr wollt, seid irritiert, wie ihr wollt. Am Ende ist es auch erstmal nur eine Meinung, was ihr da habt. Die mag begründet sein oder gut begründet sein, nachvollziehbar begründet sein oder nicht. Erstmal ist es nur eine Meinung. Also ich finde dieses, dass Israel darf das. Die müssen das. Das ist ungefähr so, wie dem Papst vorzuwerfen, dass er gegen Abtreibung ist. Das ist der Papst, der muss gegen Abtreibung sein, sonst wäre er halt nicht der Papst. So. Das ist immer, es ist schwer zu ertragen, aber so ist es nun mal. So, das ist das eine. Das andere ist, natürlich muss Guterres das machen. Was soll er denn sonst machen? Ja,
Eben,
man
ne?
muss sich einfach nur mal überlegen, so, der hat zwei Möglichkeiten. Er redet nicht mit Putin oder er redet mit Putin. Redet er nicht mit Putin, kriegt in Russland keiner mit, dass da irgendwie was ist. Redet er mit Putin, wird das irgendwie im Fernsehen sein. Ist er freundlich zu Putin, wird Putin das möglicherweise ausschlachten und im russischen Fernsehen ist zu sehen, oh, guck mal, die Weltgemeinschaft redet freundlich mit Putin. Das ist natürlich einerseits ein Zeichen dafür, Putin kann ja gar nicht so schlecht sein. Andererseits ist das aber auch ein Zeichen dafür, ach, guck mal, mit denen kann man reden. So, und das ist ein wichtiges Zeichen, weil wie willst du denn sonst mit den Russen reden?
Ja, eben.
Ja, du kannst sie überhaupt nicht adressieren. Das funktioniert nicht. Das ist das eine. Das andere ist, und das ist ganz witzig, weil ich habe gestern, ist heute veröffentlicht, mit Christian Fahrenbach, Journalist und Dozent, gesprochen. Der lebt in New York und war für Übermedien. Wir haben so ein bisschen über die Presseberichterstattung zur Wahl, weil ja in 3 Tagen Wahlen in den USA sind, geredet. Unter anderem haben wir auch über Jeff Bezos geredet. Jeff Bezos ist der Gründer und wahrscheinlich größter Anteilseigner von Amazon, einer dieser Multimilliardäre, die zunehmend gefährlich werden, weil sie zunehmend auf politische Macht ausgreifen und nicht einfach nur ihre ökonomische Macht sich darin sonnen. Der hat der Washington Post, das ist eine Zeitung, die ihm gehört, unter anderem der LA Times auch, aber der Washington Post war der Aufschrei größer, der Washington Post untersagt, das zu machen, was in den USA in der Presse eine alte Tradition ist, nämlich eine Wahlempfehlung auszusprechen. Die hatten ein fertiges Stück, einen Meinungsbeitrag, der gesagt hat, Trump ist gefährlich. Weil, 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 wählt mal lieber Kamala Harris. So, das hat er denen untersagt. Paar Tage vorher, also vor ein paar Tagen. Diese Woche war das, glaube ich, sogar noch. Er begründet das. Also Bezos damit, dass die Leute sowieso viel zu wenig Vertrauen in die Presse hätten und solche Meinungsbeiträge, das Vertrauen in die Presse zu untergraben, beitragen könnten. Da hat er prinzipiell recht mit. Das kann man auch so entscheiden. Aber es entscheidet man nicht 5 Tage vor der Wahl, sondern es entscheidet man 5 Monate vor der Wahl. Mhm. Weil so sieht es halt danach aus, als hätte er das gemacht zugunsten Donald Trumps. Warum könnte er das zugunsten Donald Trumps gemacht haben? Und da sagt Fahrenbach, und das finde ich wirklich sehr, sehr schlau, und das trifft, jetzt bin ich wieder bei Guterres, das trifft nämlich auf Guterres genauso zu. Diktatoren rächen sich. Demokraten rächen sich nicht. Wenn Bezos sich gegen Trump stellt und Trump gewinnt, ja, zieht Trump den durch den Kakao. Bestenfalls. Schlimmstenfalls haut er mir aufs Maul. Wenn Harris gewinnt und Bezos hat sich nicht hinter Harris gestellt oder Bezos hat sich gegen Harris gestellt, was er implizit getan hat, wird Harris sich nicht rächen, weil die hält sich an Recht und Gesetz. Und genau dasselbe Problem hat Guterres. Wenn Guterres sich gegen Putin stellt, ist der Kanal zu. Wenn Guterres sich, wie drückt man es am besten aus, wenn Guterres sich nicht hinter die freie Welt stellt, wird die freie Welt es ihm verzeihen. Putin verzeiht ihm nichts. Das heißt, er hat überhaupt keine andere Wahl, als zu sagen, okay, ich rede mit dem Diktator, weil ich von dem tatsächlich was zu befürchten habe. Die Welt tatsächlich was von dem zu befürchten hat. Ich muss nicht unbedingt mit dem Demokraten reden, weil die Welt von dem nichts zu befürchten hat. Weil der ist schon Demokrat. Und darum finde ich, ist die Antwort, was Guterres machen sollte und was ich tun würde oder was du tun solltest, wenn wir in derselben Situation wären, recht eindeutig. Wir reden mit den Autokraten.
Ja.
Und was mir auch wichtig ist, bei dieser ganzen UN-Diskussion, wir neigen dazu, die Vereinten Nationen sehr stark zu verengen auf die Generalversammlung, auf den Sicherheitsrat, auf Guterres und dann zu sagen, die Vereinten Nationen sind kaputt. Das funktioniert nicht mehr, das ist ein Auslaufmodell, das sorgt nicht für Weltfrieden, das ist alles scheiße, das muss abgeschafft werden. Bitte vergessen wir alle nicht, dass die Vereinten Nationen mehr sind als der Sicherheitsrat, die Generalversammlung und Guterres. Das ist das Kinderhilfswerk, das ist das Flüchtlingshilfswerk, ja. Das sind diese ganzen Umweltgeschichten, die da passieren. Die Vereinten Nationen sind viel, viel mehr als das, was in solchen Fällen, wie hier jetzt mit Putin und Guterres, in der Zeitung steht und wo dann sehr viele schreiben und rufen, das Ding ist kaputt, das muss abgeschafft werden. Das ist mir echt wichtig, dass wir diese Verengung, mir passiert das auch oft genug, aber dass wir diese Verengung einfach sehen und ein bisschen darüber hinausdenken.
Ja, finde ich auch. Und es ist trotzdem auch ein Ort, wo immer wieder die Staaten, alle Staaten der Welt oder fast alle Staaten der Welt zusammenkommen, um über wichtige Themen zu sprechen. Und damit habe ich die perfekte Überleitung geschaffen zu Shamjaff, die heute nämlich über die COP16 sprechen wird. Die COP16 ist heute zumindest noch, sie endet auch heute. Und bitte nicht zu verwechseln mit der COP29. Die COP29, das ist die UN-Klimakonferenz, die startet am Montag in der Woche. Die COP16 ist eine Konferenz auch von den UN zur Biodiversität. Die fand gerade statt in Cali und was dort beschlossen wurde, das fasst uns mal die Scham zusammen.
Ja, heute geht der UN-Gipfel zur Biodiversität, also zur biologischen Vielfalt zu Ende. Und Cali war in den letzten 10 Tagen ungefähr rappelvoll. Die Stadt war so voll, dass einige Delegierte, und dazu habe ich in meinem Newsletter letzte Woche geschrieben, das fand ich sehr witzig, dass einige Delegierte tatsächlich in sogenannten Love Motels mit so Kamasutra-Schaukeln und so weiter untergebracht werden mussten, weil alle Hotels und anderweitigen so Unterkünfte überbucht waren. Rappelvoll war die Stadt. Offizielle Angaben sind, mehr als 500.000 BesucherInnen hat die Konferenz, und es war eine der meistbesuchten Konferenzen, die sie sagen. Auch ein Kopf der Menschen, wie die Gastgeberin Mohammed gesagt hatte. Aber erstmal kurz zu, was ist denn so passiert? Was können wir so ein bisschen rausnehmen, mitnehmen? Es gibt Gutes und es gibt nicht so Gutes. Fangen wir vielleicht an beim Guten. Gut ist, würde ich sagen, dass wir jetzt auf jeden Fall ehrgeizigere Pläne haben, beziehungsweise die sind immer noch sehr ehrgeizig. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat in seiner Bilanz von einer neuen Ära gesprochen, eine neue Ära für ehrgeizige nationale Pläne zur biologischen Vielfalt. Aber wie wir auch wissen, brauchen ehrgeizige Pläne natürlich auch viel Geld, wenn es um Biodiversität geht. Und davon fehlt tatsächlich noch eine Menge. Zwar wurden jetzt in dieser Woche zusätzliche 163 Millionen US-Dollar zugesagt, doch bis 2030 tatsächlich fehlen jährlich noch rund 200 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Stange Geld. Das fehlt noch und dafür sollen eben die Gelder aus nationalen, internationalen, öffentlichen und privaten Quellen mobilisiert werden. Wie das jetzt gemacht wird, das bleibt noch gerade offen. Aber die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke war ja auch da. Sie zeigt sich eher optimistisch, würde ich sagen. Laut Lemke, sie hat in so einem Interview mit Phoenix auch gesagt, die Verhandlungen seien vielversprechend. Es gibt jetzt ein gemeinsames Verständnis, dass jetzt gehandelt werden muss, und hat das Ziel hervorgehoben, vor allem für sie wichtig, dass 30% der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz gestellt werden müssen und zerstörte Natur wiederhergestellt werden muss. Ein weiterer guter Punkt ist, dass es jetzt einen neuen Absatz gibt im Übereinkommen zur biologischen Vielfalt. Und dieser neue Absatz, der sorgt jetzt für eine stärkere Anerkennung der indigenen Völker und ihr Wissen. Nämlich die sollen jetzt viel aktiver in die ganze Planung zur Pflege und zum Schutz der Ökosysteme einfließen. Das ist ein großer Schritt und ein Schritt in die richtige Richtung und eine sehr, sehr lang ersehnte Verpflichtung. Ja, wenn man der Gastgeberin der COP16, Susanna Mohammed, wenn man nur ihr zuhört, dann kriegt man ganz schnell das Gefühl, dass alles total toll war, dass die COP16 der reinste Erfolg war. Mohammed gab nämlich eben bekannt, dass die Teilnahme die Erwartungen der Regierung weit übertroffen hatte. Mohammed ist auch Umweltministerin, by the way. Und sie sagt eben, wir haben einen historischen Rekord in der grünen Zone der COP16 mit mehr als 500.000 Besuchern erreicht. Und die Beteiligung der indigenen Bevölkerung in diesem öffentlichen Teil des Gipfels sei eben auch sehr, sehr hoch gewesen. Sie nennt die COP16 auch sozusagen die COP der Menschen. Aber es gibt auch Kritik, beziehungsweise es regnet fast schon Kritik. Einige sagen, das ist hier so Augenwischerei, was hier so betrieben wird, weil es gab eben auch sehr viel Kritik dazu, dass einige TeilnehmerInnen gar nicht zu diesen inhaltlichen Veranstaltungen der COP16 gegangen sind, sondern eben zu diesen ganzen Megakonzerten, die stattgefunden haben, die eben auch kostenlos tatsächlich stattgefunden haben. Superstars, die dort eben die aufgetreten sind. Und es gab auch Kritik von indigenen Gruppen an der COP16. Indigene aus verschiedenen Ländern Südamerikas, also aus Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Venezuela, die haben dann am Samstag eine eigene, ja, so eine Art regionale Koalition gegründet, die G9 des indigenen Amazonasgebiets. Diese Koalition, die will den Druck auf Regierungen weltweit erhöhen, damit sie viel, viel mehr für den Klimaschutz eben machen. Die Amazonasvölker, die fordern eben stärkere Maßnahmen, um eben Biodiversität zu erhalten, sowie aber auch ihre territorialen Rechte zu achten. Und natürlich auch eben, es geht wieder um Geld, sie fordern auch eine direkte Finanzierung, um sie für ihre Rolle als Hüter der Natur zu entschädigen. So im Wortlaut. Denn 80% des Amazonasgebietes, die seien eben dank des Schutzes durch indigene Völker erhalten geblieben. Und das wissen wir auch, aus sehr, sehr vielen Studien, dass eben die indigene Völker ein viel, viel, viel erweiterteres Wissen und viel, viel stärker auch mit der Natur verbunden sind, weil sie eben auch dort aufgewachsen sind und immer noch dort leben und sie sich sehr, sehr gut um die Natur kümmern. Aber sie sagen auch, wir können das nicht so weitermachen, wenn wir weiterhin eben noch Verfolgung und Vernichtungsversuchen eben ausgesetzt sind. Deswegen haben sie auch natürlich das Thema territoriale Rechte mit eingeführt. Es gab auch viele in alternativen Veranstaltungen, die stattgefunden haben, neben der COP16. Es gab nicht nur die COP16, es gab auch verschiedene andere COPs, ja, die Boykop, es gab die COP Divergente, es gab die Silo COP. Und da waren auch eben ganz andere Themen im Vordergrund. Beispielsweise bei der COP Divergente, da ging es tatsächlich darum, dass man Vorschläge gegen die Kommerzialisierung und den Verkauf von natürlichen Ressourcen und der Biodiversität diskutiert hat. Es ging auch um die massive Militarisierung der Stadt Kalis, denn im Zuge der COP16 wurden temporär, hieß es erst einmal, sehr, sehr viele Sicherheitskräfte herangezogen, eben Polizei und Militär, die da stattgefunden haben, um für in Anführungsstrichen Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Und die Gouverneurin Toro hat angekündigt, sie eventuell auch vielleicht dauerhaft zu behalten. Hat eben so die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Polizei, der Armee und der Luftwaffe eben hervorgehoben, die es den TeilnehmerInnen eben ermöglicht habe, sich total sicher zu führen. Sie möchte jetzt 1000 Uniformierte in Cali und weitere 1000 im Departamento beibehalten. Ja, das waren so ein bisschen die Themen. Das war das, was gut geklappt hat, was nicht so gut geklappt hat und vielleicht auch so ein bisschen die Randthemen, über die man auch noch ein bisschen stärker reden könnte.
Da kriege ich jetzt überhaupt keinen guten Übergang zu, obwohl Biodiversität, Umwelt, Klima, Automobilindustrie.
Sehr gut.
Volkswagen. Der Presse konnten wir ja diese Woche besonders laut entnehmen, dass Volkswagen derart tief in der Krise steckt, dass im Grunde der Untergang des gesamten Abendlandes droht. Oder zumindest, was heißt droht, es steht unmittelbar bevor. Ich habe tatsächlich irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, gelesen, das ist der Anfang der Deindustrialisierung Deutschlands.
Oh Gott.
Was wir der Presse nicht entnehmen konnten, war, was das alles in Zahlen bedeutet. Und das hätte ich diese Woche eigentlich gerne mal detailliert zusammengetragen. Weil immer, wenn der Untergang des Abendlandes ausgerufen wird, also der Beginn der Deindustrialisierung Deutschlands, dann rappelt mein Grützedetektor so ein bisschen. Und
ja, zu Recht.
Ich weiß dann immer nicht so genau. Jetzt habe ich diese Woche, dieser private Probleme-Scheiß der letzten 2 Jahre hat diese Woche wieder extrem zugeschlagen. Mhm. Und darum habe ich das nicht geschafft. Exkurs. Zu diesem private Probleme-Scheiß gehört eine neue Hüfte für meine Mutter.
Oh.
Und da ist mir in diesem Zusammenhang, die ist 88 Jahre alt, die Frau. Und es gibt so dieses, Politiker sagen das immer ganz gerne, ich habe es auch tatsächlich noch nie von Politikerinnen gehört, wenn es um das Gesundheitssystem geht. Braucht eine 88-Jährige denn wirklich noch eine neue Hüfte?
Ja.
Genau. Das sagen nämlich immer so 40- bis 60-Jährige. Und immer wenn ihr das hört, macht euch mal den Spaß, wenn ihr könnt, die zu fragen, ja, was denn sonst?
Ja.
Ja? Soll jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, wie lange meine Mutter noch lebt. Das kann aber durchaus sein, dass die 100 wird. Soll die da die nächsten 12 Jahre mit einer gebrochenen Hüfte im Bett liegen oder was?
Ja.
Entschuldigung. Also, ich habe es nicht geschafft, es selber zusammenzutragen. Und darum bin ich wirklich extremst dankbar dafür, dass der Kollege Falk Steiner diesen Job gemacht hat.
Sehr gut, ja.
Und das auf Blue Sky veröffentlicht hat.
Ja.
Ist ein relativ langer Thread. Ich erspare uns jetzt mal die ganzen Zahlen, die er da so reingeschrieben hat und sowas. Weil bei Zahlen steigt beim Hören ja jedes Gehirn sehr schnell aus. Er schreibt, Zitat, das ist eine Krise, die andere gerne hätten. Ja? So Mittelschicht wie Friedrich Merz wäre ich gern. So.
Ja.
Weil VW hat in den letzten 9 Monaten vor allem eins gemacht. Weniger viel Gewinn als in den ersten 9 Monaten des letzten Jahres.
Mhm. Ja?
Also wir haben in den ersten 9 Monaten dieses Jahres ein Fünftel weniger Gewinn gemacht als in den ersten 9 Monaten des letzten Jahres. Das ist jetzt eher ein Lesetipp. Ich empfehle, das alles zu lesen. Ist erstens ein schönes Beispiel für Medienversagen, insbesondere diesmal in der Wirtschaftsberichterstattung. Und in dem Thread sind auch sehr viele Antworten mit reichlichen Nebenargumenten und Zahlen und so. Und die weisen alle so ein bisschen darauf hin, dass hier eher eine politische Kampagne gefahren wird.
Ja.
Eventuell. Wenn man sich mal anguckt, die Umsatzrendite von Volkswagen. Die Umsatzrendite ist eine Kennzahl, die sagt, wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn überbleiben. Die liegt bei knapp 5,5%. So, das heißt, pro Euro Umsatz, den Volkswagen macht, bleiben 5,5 Cent Gewinn hängen. So, je höher deine Umsatzrendite ist, kannst du an dir selber feststellen, je höher deine Umsatzrendite ist, desto besser bist du aufgestellt für Investitionen.
Ja.
Also desto besser bist du für die Zukunft aufgestellt. Die Umsatzrendite von Podcastern ist wahnsinnig hoch, weil wir relativ wenig investieren. Wir investieren sehr viel Zeit, aber wenig Gerätschaften. Das heißt, unser Umsatz ist fast unser Gewinn. Wir haben Umsatzrenditen, die sind nahe an 100%, würde ich mal behaupten. Und, obwohl, jetzt weiß ich gar nicht, nehmen wir die Steuern rein oder raus? Egal. Es geht nicht, geht's ums Argument. Also, je höher die Umsatzrendite, desto besser bist du aufgestellt für die Zukunft. Die Umsatzrendite bei VW lag im Schnitt in den letzten 10 Jahren um die 7,5%. Das Ganze wird runtergezogen durch 2 Ausreißer nach unten. Einmal wegen Dieselskandal und einmal wegen der Pest. Da haben die Leute halt einfach einmal nichts gekauft, weil Volkswagen doof, einmal nichts gekauft, weil was soll ich mit dem Auto? Wer weiß, ob ich noch Geld habe morgen. So, das ist, ja, 7,5 war es bisher, 5,5 ist es jetzt. Das ist also ungefähr ein Viertel weniger. ein Viertel weniger Umsatzrendite ist nicht wenig, aber es ist halt auch nicht diese riesige große Krise, die hier gerade aufgerufen wird. Mhm. Und je länger du die Zeitreihe, das macht Falk auch, je länger du die Zeitreihe mal nach hinten verlängerst, ja, weil Journalistinnen und Journalisten gucken sich halt immer nur den Vorjahresvergleich an.
Ja.
Und da sieht es nicht gut aus. Je länger du die Zeitreihe nach hinten verlängerst, desto weniger dramatisch ist das ganze Ding. Aber Volkswagen verliert vermutlich gerade seinen größten einzelnen Markt. Und das ist China. Die machen in China mehr als dreimal so viel Umsatz wie in Deutschland. Und dieser Umsatz stagniert gerade seit ungefähr 2022, während gleichzeitig chinesische E-Auto-Hersteller Volkswagen bei den Neuzulassungen in China überholen.
Tja.
VW stagniert tendenziell und alleine BYD, Build Your Dream, was der bescheuertste Autoname ist, den ich mir überhaupt nur vorstellen kann, wenn ich das jetzt hier mal anbringen darf. Okay, also Volkswagen stagniert tendenziell und alleine Build Your Dream war vorletztes Jahr genauso groß wie VW und letztes Jahr anderthalbmal so groß wie VW. Ja? Das heißt, Volkswagen braucht so viel Geld wie nur möglich, um da nicht den Anschluss zu verpassen, weil die brauchen ganz, ganz dringend geilere Autos, als die Chinesen bauen.
Ja.
So, und jetzt deuten die Zahlen darauf hin, dass genau dieser Topf Geld kleiner wird. Umsatzrendite schrumpft. Und das ist aber nicht zuvorderst ein wirtschaftspolitisches Problem. Also ein Problem, das der Staat, also du und ich, wir alle, die Steuerzahler, für Volkswagen lösen müssen. Sondern es ist vor allen Dingen Volkswagens eigenes Problem. Und
ja,
ich finde, bevor hier politische Forderungen gestellt werden, sollte Volkswagen dieses Ding auch alleine lösen. Und Volkswagen, das sind die Leute, denen Volkswagen gehört. Und das sind die Aktionäre. Ja, Niedersachsen ist ein großer Aktionär bei Volkswagen und verlässt sich wahrscheinlich auch, was seine Pensionen und Renten und so weiter angeht, auf Volkswagen. So, die Aktionäre, die haben sich all die Jahre einen feuchten Kehricht darum geschert, welche mutmaßlich falschen Entscheidungen der Vorstand getroffen und der Aufsichtsrat abgenickt haben.
Ja.
Und darum finde ich, sollen doch erstmal die Eigentümer bluten. Das wie überall, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe und auf einmal niemand mehr meine Podcasts hören will und ich darum kein Geld mehr verdiene, dann ist das mein Versagen erstmal gewesen. Und nicht das Problem des Staates. So. Die hätten nämlich einfach mal dem Aufsichtsrat, die Aktionäre, bei der Aktionärsversammlung die Hodenpresse anlegen können und sagen können, nein, wir entlasten euch nicht. Was hier passiert, ist nicht richtig. Die hätten Tamtam machen können, hat aber keiner gemacht.
Ja.
Und so leid mir das auch persönlich tut. Es sollen auch erstmal die MitarbeiterInnen bluten. Die haben nämlich auch sich nicht geschert, obwohl sie nämlich übers Mitbestimmungsgesetz genug Einfluss auf die Entscheidung der Unternehmensführung gehabt hätten und immer noch haben. Und zynischerweise, und das ist wirklich zynischerweise, kann man genau hier sehen, warum es unendlich wichtig ist, das Mitbestimmungsgesetz wirklich ernst zu nehmen. Und sich so gut wie möglich zu organisieren und so weit wie möglich das Maul aufzureißen und nicht nur einfach bei der Betriebsratswahl irgendwo ein Kreuz zu machen, weil man gestern mit dem Kollegen mal einen Kaffee trinken war oder sowas. Dieses Mitbestimmungsgesetz ist dazu da, dass eine Handvoll Leute es nicht ganz so leicht haben, den Karren in den Dreck zu fahren. Ja? Da geht es nicht nur darum, dass der Betriebsrat unkündbar ist und dass man ja verhindern muss, dass Leute gefeuert werden. Das ist nicht alles. Da hängt viel, viel mehr dran. Und an Volkswagen kann man das jetzt gerade sehen.
Mhm.
So, ich behaupte, das Abendland geht nicht unter. Hier wird ungebührlich Druck auf die Politik ausgeübt. Die Presse kommt ihrer Kontrollfunktion nicht hinreichend nach. Und möglicherweise, höchstwahrscheinlich sogar, gibt es in der Zukunft Probleme durch Volkswagen, weil an deren Industriearbeitsplätzen natürlich auch noch viel, viel mehr Jobs hängen. Und da wird das eventuell dann wieder ein Problem des Staates, weil das ist ja nicht nur die Zulieferindustrie, die da dran hängt, sondern das ist der Bäcker um die Ecke, bei dem 80% der Kunden Mitarbeiter vom Volkswagenwerk sind. Und der geht zum Friseur um die Ecke. Und. Und das ist so der nächste Punkt, der mich auch in dieser Berichterstattung stört. Das wird immer vorausgesetzt, dass ich glaube, dass die Automobilindustrie, insbesondere Volkswagen, genau der Dominostein ist, an dem dann mehr oder weniger der gesamte Industriestandort Deutschlands hängt. Ich werde aber einen Teufel tun, es zu glauben, bis mir das mal ordentlich vorgerechnet wird. Ich weiß, 4% des Bruttoinlandsprodukts macht die Automobilindustrie aus und so weiter. Ich möchte das aber wirklich differenziert vorgerechnet bekommen, bis genau runter zu diesem Bäcker, zu dem Friseur oder zum Spielwarenladen oder zum Schwimmbad oder was auch immer noch da dran hängen mag. Weil theoretisch müssten diese Daten relativ simpel besorgt werden können. Und vielleicht hat das auch schon mal jemand getan und irgendwer aus der Hörerschaft kennt passende Arbeiten. Da wäre ich dann für Hinweise dankbar. Ich weigere mich wirklich zu glauben, dass Wohl und Wehe der deutschen Volkswirtschaft an der Automobilindustrie hängt.
Das wäre nicht so gut zumindest.
4% BIP sind ordentlich. Ne? Wir erinnern uns die Studie damals, unter anderem, wo Rudi Bachmann dann beteiligt war, wo es um das russische Gas ging, die gesagt haben, also das wird wehtun, aber mehr als 3% BIP-Verlust werden wir nicht haben. Und wenn 3% wehtun, tun 4% umso mehr weh.
Klar.
Aber der Untergang des Abendlandes ist das, glaube ich, nicht. Oh, ich habe auch noch einen Untergang des Abendlandes mitgebracht.
Na, her damit.
19,4 Tage durchschnittlich waren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Jahr 2023 krank. Das ist höher als sonst. Höher als vor Corona. Die Ferengi und die Arbeitgebervereinigung, der BDA, fordern jetzt die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung. Die gibt es seit letztem Jahr, gilt die. Die Hausärzte sagen, sorry Leute, unsere Kapazitäten reichen überhaupt nicht aus, um zum alten System zurückzukehren. Mit anderen Worten jetzt, die Ferengi fordern die Wiedereinführung von mehr Bürokratie.
Ja, genau.
Die fordern mehr Bürokratie, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, mehr Bürokratie fordern die Ferengi. Scheint also Bürokratie zu geben, die gleicher ist als andere Bürokratie. Oder weniger bürokratisch als andere Bürokratie. Vielleicht steckt aber auch was ganz anderes dahinter und das hat mit dem BDA zu tun. Ich weiß es nicht.
Ja.
Und weil er auch mal was sagen wollte, hat der Präsident der Bundesärztekammer vorgeschlagen, man könnte ja Teilzeitkrankschreibungen jetzt machen für ein paar Stunden täglich, weil die Schweden machen das ja auch, weil die Leute könnten im Homeoffice ja weiterarbeiten.
Wow.
Ja, kann man diskutieren. Ist ja vielleicht auch gar nicht so blöd. In Schweden allerdings sieht es ein bisschen anders aus. In Schweden hast du halt nicht 100% Lohnfortzahlung für die nächsten 7 Wochen oder wie viel das ist, sondern die haben, glaube ich, ab dem dritten Tag kriegen die noch 80%. Das heißt, die Schweden sagen dann wahrscheinlich auch eher, oh shit, ich hätte lieber die Kohle, ich komme 2 Stunden täglich ins Büro, solange da noch keiner ist, damit ich keinen anstecke oder irgendwie sowas. Das kann man ja alles diskutieren, hat jetzt nur, der Präsident der Bundesärztekammer halt. Also ist viel Meinung, wenig Daten.
Wie immer.
Und es tritt auf das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Und das schreibt in seinem Policy Brief, Einordnung des deutlichen Anstiegs der krankheitsbedingten Fehlzeiten seit 2022. Es gibt 4 mögliche Haupterklärungsgründe für den Anstieg seit 2022. Erstens, die telefonische Krankschreibung. Zweitens, Covid-19, Long-Covid sowie mehr Infektionen. Drittens, ein durch die Pandemie verändertes Fehlzeitverhalten. Und viertens, eine verbesserte elektronische Datenübermittlung. Es gibt starke Anhaltspunkte, dass der Großteil des Anstiegs der Fehlzeiten auf viertens eine bessere statistische Erfassung der Fehlzeiten zurückzuführen ist. Das nur als Diskussionsgrundlage oder für, ne, wenn also
für die Party am Wochenende.
Für die Party am Wochenende, genau. Wo irgendjemand, der Angestellte hat, sagt, dass die telefonische Krankschreibung die Wurzel allen Übels ist.
Genau.
Ich dachte immer, die Bürokratie wäre die Wurzel allen Übels.
Kommen wir zur guten Nachricht. Normalerweise, ne, wir wohnen in Berlin, wir wohnen in der Stadt und da heißt es bei den Ampeln, wenn man unterwegs ist, wenn man zu Fuß unterwegs ist, du darfst gehen, wenn grün ist und wenn rot ist, musst du stehen bleiben. In New York wird das jetzt geändert. In New York darf man jetzt auch bei rot über die Ampel gehen.
Ja.
Ganz offiziell erlaubt New York jetzt das sogenannte Jaywalking. Das bedeutet sowas wie, ja, bei rot über die Ampel gehen, irgendwo über die Straße gehen, wo gar keine Fußgängerampel ist oder gar kein Fußgängerüberweg ist, einfach.
Ja, hast du das begriffen? Also ich habe total oft schon gehört, dass man darf nicht einfach die Straße überqueren bei denen.
Ja, das ist ein Gesetz. Das gibt es seit 1958 in New York. Und wenn du irgendwo über die Straße bist oder bei Rot über die Ampel, dann konnte das bis zu $250 kosten, wenn du dabei erwischt wurdest.
Wow. Ich meine, bei uns gibt es ja auch sowas Ähnliches, ne? Also wenn du irgendwie, es gibt irgendwie so einen Mindestabstand, du unter dem bleibst, musst du bis zur Ampel laufen, um rüber zu gehen oder so. Aber ich weiß gar nicht, wie viel das ist.
Der Witz ist, Wer schon mal in New York war oder auch einfach eine Serie gesehen hat, die in New York spielt, der weiß, alle New Yorker machen es trotzdem. Die ganze Zeit, und das war wahrscheinlich auch die überzeugendste Begründung dafür, dieses sogenannte Jaywalking jetzt zu legalisieren. Und das ist deswegen so eine gute Nachricht. Ich finde, das hat die Taz auch sehr gut rausgestrichen, weil damit nochmal klar gemacht wird, dass Fußgänger nicht die ganze Zeit gegängelt werden, damit sie schön so wie so eine Herde zurückgehalten werden, damit die Autos freie Fahrt haben, sondern man betrachtet sie jetzt auch ein bisschen mehr als kompetente Teilnehmer des Verkehrsgeschehens. Weil traditionell lauten die Regeln in den meisten Städten ja, Fußgänger müssen sich gefälligst einschränken und Vorrang hat der Autoverkehr. Und das könnte dieses Jaywalking jetzt tatsächlich auch so ein bisschen in Frage stellen, weil es halt prinzipiell überall jetzt erlaubt ist. Ein weiterer positiver Nebeneffekt des Ganzen, ich zitiere hier auch aus der Taz, während die Republikaner im Stadtrat im Gesetz einen Hass auf AutofahrerInnen sehen, befürworten die Demokraten das Gesetz als Antidiskriminierungsmaßnahme, denn zuletzt gingen 90% der für Jaywalking ausgestellten Strafzettel an Schwarze oder Latinos.
Ja, auch schön. Tatsächlich hatte ich das vor 10, 15, 20, ich weiß es nicht mehr, Jahren in London. Dass ich dachte, die kriegen ja immer rot rüber, was ist das denn hier?
Ja, in London ist es total typisch, ne? Ja.
Und ich weiß gar nicht mehr, wen ich gefragt habe. Irgendeinen Bekannten in London, ich dachte, die kriegen ja alle bei rot rüber, was ist denn? Das ist ja krass. Und der sagte nur, naja, weißt du, Her Majesty traut ihren Untertanen schon ein gewisses Maß an Intelligenz zu, sodass sie selbst beurteilen können, ob das sie dieser Empfehlung folgen oder eben nicht. Finde ich halt auch. Also ich laufe auch bei Rot, weil in meinem Kopf ist eine rote Ampel ein Hinweis darauf, dass wenn ich grün habe und ich werde überfahren, ist der Autofahrer schuld. Wenn ich rot habe und ich werde überfahren, bin ich schuld. Also laufe ich nicht bei Rot rüber, es sei denn, es ist keiner da, der mich ansonsten im Querverkehr gefährden könnte und dann gehe ich halt rüber.
Ich gucke auch immer nochmal, ob irgendwo die Polizei steht oder so.
Und dann steht gegenüber, wie bei Lombok, irgendein Typ mit seiner Tochter und ruft, Vorbildfunktion, Hurensohn! Ja. Eine der schönsten Szenen in diesem ganzen Film.
Wenn Kinder in der Nähe sind, bleibe ich auch stehen.
Nee, ich diskutiere dann mit den Eltern, weil Kinder sind ja kompetente Menschen und ich finde, die können nie früh genug lernen, meine Argumente kennenzulernen.
Sehr schön.
Nein, ich sage höchstens Halt's Maul und geh weiter.
Kommen wir zum Limerick der Woche. Das Thema der letzten Woche hat nicht so ganz gecatcht, aber trotzdem hat unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker natürlich wie immer einen wunderbaren Reim geliefert zum Thema Margaret Thatcher.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Sie stand auf gehobenem Posten und senkte die staatlichen Kosten, hat privatisiert, den Sozialstaat kastriert, doch eiserne Ladies, die rosten.
Gab nur zwei, wenn ich das richtig sehe.
Ja, und weil du immer den von Melina nimmst, die übrigens ich für sehr tapfer halte.
Ja.
Weil die liefert immer ab. Weil du immer den von Melina nimmst, nehme ich den von Bernd. Passt auch besser zu mir. Die eiserne Lady aus Britain, die legte viel Wert auf die Sitten. Doch ich tu das nicht, drum endet's Gedicht mit Arschpimmel, Fickscheiß und Titten.
Ja, der passt wirklich sehr gut zu dir. Der dieswöchige Millimerick geht so. Nach dem Motto, es lebe der Markt, hat Maggie Thatcher sich gesagt. Der Staat ist zu fett, zu arm und zu nett. Ein Mindset, das Lindner auch plagt. Was ist das Thema für den nächsten Limerick?
Ich darf ja nichts mehr sagen, hast du gesagt.
Aber ich habe auch eine schlechte Wahl getroffen. Das heißt, jetzt bist du mal wieder gefragt, Holger.
Ach, jetzt muss ich eine richtige Wahl treffen. Gut, dann eine richtige Wahl.
Ich hätte sonst Hexen im Angebot aus meinen Themen. Hexen?
Ah, das finde ich. Ich wähle Hexen.
Sehr gut. Dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Sinkende Ölpreise helfen der Wall Street.
Dienstag.
Richtungssuche an der Wall Street.
Mittwoch.
Nervosität regiert.
Donnerstag.
US-Tech-Riesen locken nicht mehr.
Freitag.
Hoffen auf November-Rally an der Börse.
Das klingt ein bisschen verzagt hier, der DAX. Ach nee, ja, die DAX US.
Verzagt. Verzagt.
Und da sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle diese Sendung möglich macht. Falls ihr euch jetzt noch nicht angesprochen fühlt, dann schaut doch mal in die Shownotes oder auf unserer Webseite. Da findet ihr verschiedene Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt und sicherstellen könnt, dass wir auch im nächsten Jahr fett und fröhlich diese Sendung aufnehmen können.
Da gibt's. Hast du mich gerade fett genannt?
Nee, dich habe ich fröhlich genannt.
Ah, das ist nett.
Da gibt es unterschiedliche Wege. Ihr könnt uns direkt Geld auf das Konto überweisen oder aber auch ein Abo bei Steady abschließen. Das hat den Vorteil, dass ihr werbefreie Episoden bekommt. Und wenn ihr sogar Mitglied bei den Ultras oder beim Fanclub werdet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung eure Namen vor. Und das kommt jetzt.
Dins 1.
Heugi, wann kommt NSFW 100?
Martin Afanasiev.
Babette Bauer.
Man will immer Babette sagen, ne? Wegen...
Ne. Ja.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Wenn Conan kommt und dir sagt, dass du für Amerika wählen sollst, auch wenn du Republikaner bist, dann weißt du, dass das zumindest gut ausgehen wird.
Oliver Delpy.
Oliver Delpys Verlobter, der sich fragt, was zur Möhre.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Der Dösewicht.
Doppeldecker-Fahrrad.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
Cecilia Mary Bell Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Katharina Höh.
Der Jan.
Antj Kästner.
Alexander Klink.
Jessica Kugoy.
Jule Krohn.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Wing Commander Lord Fleshards Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten ist mein aktueller Dienstplan.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schäckis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
Joachim Urlas.
So dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi W. Möller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Janine Schöne.
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Schnauzt die Europagegner an und so weiter.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Timo Altfelde.
Lieber Dösewicht und Gatze, meine Faustregel aus 37 Jahren mit 5 Hunden lautet, solange man dem Tier noch einen Gefallen tut, anstatt aus Verlustangst nur das Leiden zu verlängern, alles, 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 was nötig ist. Ich hoffe, das hilft. Gezeichnet Moss, the Hundenarr.
Katrin Apel.
Wenn wir doch alle wissen, dass unsere Zeit endlich ist, dann sollten wir diese doch nutzen, um etwas Positives zu hinterlassen. Auch wenn uns damit ein Platz in den Geschichtsbüchern verwehrt bleibt. Aber vielleicht ist das auch der Grund für das Handeln so mancher.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Liese grüßt die Katana.
Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Es ist Herbst, auf dem Feld die Kürbeln.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Wollte zu Halloween als Merz, Söder oder Chrupalla gehen. Einer dieser Politiker, die mir wirklich Angst machen. Aber wie es aussieht, findet die Allgemeinheit die gar nicht so angsteinflößend. Habe mir jetzt ein Lenkrad umgehangen und bin als Elterntaxi gegangen.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei deinen Scheiß ins Internet, sei ganz vorn mit dabei. Für Arschgeigen und so weiter und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Kati grüßt Joni.
F&H.
Annika H.
Simon Häkler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Sascha freut sich auch über den Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Miriam Jenny und Stefan Herzog.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
I love you Pumpkin, I love you Honey Bunny.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Der Emmen Frittenbach ist ein typischer Oberbachler Graben.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Urma eine Urm, ist Urmas Urm die Urma drum.
Martin Barfuß arbeitet zwar zurzeit nicht, ist aber trotzdem müde, weil er jetzt mehr Zeit hat, sich das traurige Weltgeschehen anzusehen. Again.
Tobias Johannes.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kamikaze.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Knowles und Zalewski, ab jetzt gemeinsam veranlagt.
Herzlichen Glückwunsch. Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Dico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Robert Manek.
Wolfgang grüßt Mila.
Nevermind.
Vielleicht gab es einfach zu viele Weltuntergangsfilme mit Happy End, um angemessene Vorkehrungen gegen die Klimakatastrophe als notwendig erscheinen zu lassen.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubich.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossen.
Ey, du Opferkathole.
Michael Ott.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe ist heute nur neidisch und will auch Feiertag.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Michael Reißler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Reppschläger.
Miriam Richter-Wiederhinker.
Marc Riese.
Mike Crotchburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie...
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Jan und Steffi.
Pommesstein.
Saunaziegelstein.
Die Steine werden knapp. Hier ist eine Tonne Geröll.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Larissa Struzina.
Günther Stück.
Claudia Tajov.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Trump nur noch eine Flasche Selbstbräuner davon entfernt, dass Republikaner seine Geburtsurkunde sehen wollen.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
geben sich mit Priscilla und Gwyneth Molesworth voll der Herbststimmung hin.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Autra Fischer.
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Schon gewusst und so weiter.
Schleichwerbung.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme.
Tobias Wirth.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung, wünscht ein schönes Wochenende und streut mal wieder Werbung für den Lieder-Podcast ein.
Cindy und Timmy Wüst.
Roland, der Freshcuber, zieht jetzt in seinen zweisitzigen Kompaktschutzraum K2000.
Uwe Zieling.
Und Nieto B sagt, Kyrillisch war nur Aussprachehilfe, aber Sotra-App übersetzt Niedersorbisch. Nieto was Wotschipnistrovi. Keine Ahnung. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank.
Und übrigens, mir hat heute jemand einen schönen Brückentag gewünscht. Da war ich auch kurz irritiert und dachte, was?
Ja, Nordrhein-Westfalen ist heute Feiertag sogar.
Ja, aber gestern, und ich glaube, keiner. Gestern war in...
Berlin.
Nee, wir haben hier gar keinen Feiertag gehabt, die Tage.
Echt nicht? Ich dachte.
Nee. nee, aber in Sachsen-Anhalt und so, glaube ich. Also ich glaube, die evangelischen Bundesländer hatten gestern und die katholischen haben heute. So habe ich mir das mal gemerkt.
Ja, aber cool, jedenfalls ist hier, ja doch, Nordrhein-Westfalen ist tendenziell katholisch, ja.
Das heißt, du hast am Feiertag gearbeitet heute?
Genau.
Oh, das tut mir leid.
Ja, der Herr, dem Herrn gefällt das auch nicht, aber was will man machen?
Ja, wir brauchen das Geld. Das war die Wochendämmerung vom 1. November 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.